Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
40 Jahre ist es jetzt her, dass es in Sevilla zu einem Fußballspiel kam, das in die Geschichte einging. Es geht um das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich bei der Weltmeisterschaft 1982. Genau am 8. Juli. Ein Spiel, das in mehrfacher Hinsicht ein besonderes war. Mit viel Drama, einem schwer verletzten Patrick Battiston, einem Torhüter Toni Schumacher, der die Situation damals überhaupt nicht einschätzte und nicht nur beim Foul, sondern auch danach kein gutes Bild abgab. Es bleibt noch der Satz von Schumacher in Erinnerung, dass er Battiston die Jacketkrone bezahlen würde für die Szene, die er beim Zusammenprall verloren hatte. Dieses Spiel und dessen Bedeutung wird in Frankreich anders gesehen als in Deutschland. Und diese beiden Perspektiven wollen wir nebeneinander legen und vergleichen, auch in der Langzeitbetrachtung dieses Spiels. Zunächst hören wir die entscheidende Szene des Fouls in der 57. Minute. Battiston war erst kurz zuvor eingewechselt worden, stürmte nach einem Traumpass von Michel Platini auf Toni Schumacher zu, der ihn dann brutal aufhielt. Eigentlich klar rote Karte, der niederländische Schiedsrichter hatte die Szene aber nicht gesehen und so kam Toni Schumacher davon. Und hier sind die Originalkommentare von ZDF-Reporter Rolf Kramer und seinem französischen Pendant.
Wunderbarer Pass auf Battiston. Yay, yay, yay. Welch ein Pass. Und dann diese Karambolage. Toni Schumacher musste alles wagen. Das ist halt ab und zu drin bei so einem Spiel, wenn beide Mannschaften in die Vollen gehen. Er erscheint benommen zu sein, weg zu sein. Das ist ein böser Zwischenfall.
Bonne balle de Platini pour Battiston.
À côté.
Ay, 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 c'est pas vrai.
Et encore une fois, Schumacher.
Il a pas fait le voyage.
Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez.
Schon in diesen beiden Kommentaren wird deutlich, da gab es zwei unterschiedliche Sichtweisen auf diese Situation. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Bei mir im Studio ist der Autor des Buches Die Nacht von Sevilla 82, Stefan Klemm, ein Kollege, auch Sportredakteur beim Kölner Stadtanzeiger und zugeschaltet aus Frankreich, aus Angers, der Professor für Europastudien an der SK, École de Management in Angers auch, und zwar Albrecht Sonntag. Das klingt jetzt nicht sehr französisch, Herr Sonntag, Sie kommen tatsächlich aus Deutschland, sind aber im Grunde schon halber Franzose.
Ja, ich habe auch die französische Staatsbürgerschaft und wohne jetzt seit über 30 Jahren in diesem Land.
Das ist wunderbar, weil dann können Sie uns nämlich den französischen Blick auf dieses Spiel, auf diese Nacht von Sevilla heute möglich machen. Wir wollen als erstes mal darauf blicken, wir haben die Situation, Halbfinale, Deutschland gegen Frankreich. Die Franzosen sind mit einem Team in diesem Halbfinale, von dem sie ausgehen, dass es einfach weltmeisterwürdig ist. Und dann kommen die Deutschen und die Franzosen spielen einen eleganten Fußball, führen auch. Und was passiert dann, Herr Klemm?
Ja, in der Verlängerung führen die Franzosen sogar 3:1. Verlängerung geht ja nur 2x15 Minuten. Das ist also in einem Halbfinale, in einem K.O.-Spiel der Weltmeisterschaft im Grunde schon, ja, also mehr als die halbe Miete. Die Franzosen, da muss man vielleicht noch dazu sagen, die Franzosen hatten eine Ahnung davon, wie gut sie sind. Aber ich glaube, letztlich so richtig wussten sie nicht, dass sie so gut sind, dass die französische Nationalmannschaft in der Lage ist, den Europameister Deutschland mit all seinen Stars zu beherrschen, so wie sie es geschafft haben beim 3:1. Und wie das dann so ist, möglicherweise haben sie sich über ihre eigene Tat erschreckt so ein bisschen und gleichermaßen aber immer weiter nach vorn und offensiv gespielt, der Maxime ihres Trainers folgend, und haben nicht, wie das beispielsweise Karl-Heinz Rummenigge mal geäußert hat, den Eindruck gehabt, sie müssten die Deutschen jetzt vorführen. Das glaube ich nicht, sondern sie hatten vielmehr das Bedürfnis, ihr Spiel weiter durchzuziehen, das aber in die Offensive gerichtet war. Und da passierten dann viele Zwischenfälle, nämlich dass die Defensive vernachlässigt wurde. Und wenn Deutschland einmal ein Tor schießt, also zum 2:3 verkürzt, ist das eine Mannschaft, die eben dann auch den Flow für sich entdeckt. Und so kam es auch. Und das 3:3 war natürlich dann auch noch ein wunderschönes Tor von Klaus Fischer, ein Fallrückzieher. Und dann war das Spiel ausgeglichen und so ging es dann ins Elfmeterschießen. Das erste der WM-Geschichte im Übrigen.
Und das Verrückte ist, dieses Elfmeterschießen brachte ja zunächst einmal einen Helden hervor, nämlich Toni Schumacher, der aus der deutschen Sicht heraus ein Held war, weil er nämlich 2 Elfmeter hielt und damit die deutsche Mannschaft ins Finale führte.
Genau, es gab zunächst mal einen vermeintlich tragischen Helden mit Uli Stielicke, der seinen Elfmeter verschossen hat. Wer das Spiel gesehen hat oder vielleicht nachher nochmal auf YouTube so ein bisschen geguckt hat, es sind erschütternde Szenen, die sich um Uli Stielike dann abspielen. Der ist so quasi vom Blitz getroffen, nachdem er realisiert hatte, dass sein Elfmeter nicht reingeht. Der musste getröstet werden und war fast gar nicht mehr in der Lage, alleine vom Tatort sozusagen wegzugehen. Ja, und in der Folge, also auch da führte Frankreich dann wieder. Und in der Folge hat es dann Toni Schumacher gerissen, indem er beide Elfmeter gehalten hat. Aus deutscher Sicht tatsächlich der Held, aber aus französischer Sicht der unmöglichste Held, der eine, wie soll man sagen, der eine total offene, bereits offene Wunde noch mehr vertieft hat, dadurch, dass er die beiden Elfmeter gehalten hat.
Herr Sonntag, da ist also der deutsche Held, also der in Deutschland als der Held des Spiels gefeiert wird, aber er ist eigentlich ein Anti-Held.
Ja, er ist der Schurke des Films. Ne? Er ist der Schurke dieses enormen Dramas, das sich abgespielt hat, wegen des nicht geahnteten schlimmen Fouls an Patrick Battiston in der 57. Spielminute. Und das sind diese Bilder, die in Frankreich im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben sind. Wenn der Stefan Klemm die große Traurigkeit und die Verzweiflung von Stielike beschreibt, dann denken die Franzosen in erster Linie an das auf der Trage vom Platz getragenen verletzten Battiston, von dem man nicht wusste, ob er sich überhaupt wieder von seinen Verletzungen erholen würde. Also das sind schon unterschiedliche Maßstäbe, die da angelegt werden. Und natürlich, bei so einem Fußballspiel sieht jeder die Dinge aus seiner Perspektive.
Aber eins muss man schon dazu sagen, also wenn man heute jemanden fragt, der das Spiel damals gesehen hat, das ist ja dann schon ein bisschen die ältere Generation, aber viele haben es ja auch im Nachhinein dann nochmal rezipiert, dann ist diese 57. Minute schon das, was auch in Deutschland hängen geblieben ist. Also das Erste, was man hört, wenn man einfach nur das Stichwort die Nacht von Sevilla in die Runde gibt, dann ist das ja das schlimme Foul von Toni Schumacher an Patrick Battiston. Ist das nicht so, Herr Klemm?
Grundsätzlich würde ich sagen, schon vielleicht noch als zweite Szene der Fallrückzieher von Klaus Fischer, der ist halt auch irgendwie abgespeichert, weil es ein besonderes Tor in einer besonderen Situation war. Aber natürlich spielt die 57. Minute eine Rolle. Sie hat nicht nur Toni Schumachers Leben verändert, sondern auch das von Patrick Battiston natürlich nachhaltig. Es gibt viele Leute in Deutschland, die auch sozusagen dieses Glücksgefühl des Sieges so ein bisschen mit so einer tragischen Note kombinieren, weil nämlich Toni Schumacher nicht nur den Spieler gefoult hat, das alleine ist schon schlimm genug, sondern sich danach auch wirklich katastrophal verhalten hat, indem er nämlich sich überhaupt gar nicht um den Spieler gekümmert hat, sondern stattdessen vor lauter Verlegenheit, weil er nicht wusste, was er machen sollte und sich nicht getraut hat, sich zu entschuldigen, wie er nachher einräumte, hat er den Ball im Fünfer hochgehalten. Ne? Und das ist halt so ein Verhalten, was seine Tat nochmal verschlimmert hat aus der Sicht der Franzosen. Auch aus seiner eigenen inzwischen, wenn man mit ihm drüber redet, sagt er auch, das war schlimm und falsch, das war Feigheit, weil er das Gefühl hatte, die Franzosen, die alle um Battiston rumgruppiert waren, würden ihn wegschubsen, anspucken, sowas. Möglicherweise ist es aber auch eine von Schumacher sich zurechtgelegte Wahrnehmung, ne? Oder dass er sich so mit tröstet, dass er da nicht hingegangen ist, dass er das für sich so erklärt. Es bleibt der Fehler und das ist auch etwas, das wird Albrecht Sonntag bestätigen können, das ist auch gerade etwas, was die Franzosen besonders aufreibt.
Ja, wie sehr reibt das die Franzosen auf, Herr Sonntag? Denn es ist ja ein Spiel, was für die Franzosen verloren ging und dann noch mit dieser ganzen tragischen Note.
Und ja, diesen also Anti-Helden. Vor allem, ja, also der Anti-Held, wir haben darüber gesprochen, der Anti-Held hat viel dazu getan, dass er zum Anti-Helden wurde. Und natürlich ist es noch eine Zuspitzung des Ganzen, wenn derselbe Spieler dann in der entscheidenden Phase im Elfmeterschießen tatsächlich noch zum entscheidenden Faktor wird. Also da ist viel zusammengekommen an diesem Abend, da ist viel zusammengekommen schon vor dem Spiel, denn plötzlich war die Hoffnung da, man würde doch endlich einmal in ein WM-Finale kommen. Frankreich ist das Land, das die WM erfunden hat und hatte es bis 1982 immer noch nicht ins Finale geschafft. Da war plötzlich die Hoffnung da und da war auch so ein Gefühl da, dieses Jahr sind wir einfach dran. Ja, wir hatten noch nie so eine gute Mannschaft. Nicht nur eine gute, sondern auch eine sehr sympathische, sehr sportliche Mannschaft. Und wenn es eine verdient, dann ist es die. Und die Zuschauerzahlen an diesem 8. Juli, die sind unerreicht. Also da saß wirklich ganz Frankreich vor dem Fernsehapparat und hat sich diese 3 Stunden Auf und Ab, dieses unglaubliche Drama, in dem der Fußball alles hervorgezaubert hat, was er an Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auf den Platz bringen kann, hat sich dieses Drama reingezogen. Also das war schon ein ganz starkes Erleben, das nachhaltige Spuren hinterlassen hat. Man kann von einem kollektiven Trauma sprechen und das ist natürlich immer unterfüttert von der deutsch-französischen Historie. Eine Niederlage gegen Italien steckt man eben einfacher weg als gegen ein Land, das vor gar nicht so langer Zeit, 1982, vergessen wir das nicht, vor gar nicht so langer Zeit noch Frankreich besetzt hatte.
Ja, man kann vielleicht sogar noch ergänzen, dass in dem Fall das erste Mal es war, dass ein Spiel abends in Frankreich, also ein WM-Spiel abends in Frankreich übertragen wurde. Das war also auch eine Neuheit. Es gab so viele Neuheiten auf einmal in diesem Spiel, was auch noch hinzukam und wahrscheinlich auch das bewirkt hat, dass so viele Menschen zugeschaut haben. Und ja, der Albrecht Sonntag hat das gerade ja schon erwähnt. Die Franzosen kamen von ganz weit her. Also sie hatten bisher eigentlich immer nur, ja, es zur WM dann mal geschafft. 58 waren sie im Halbfinale, haben auch Deutschland geschlagen und sind Dritter geworden. Aber das war halt eine Ausnahme. Jetzt waren sie danach eigentlich immer in der ersten Runde ausgeschieden. Jetzt standen sie kurz vor dem Einzug ins Finale mit einer grandiosen Mannschaft. Und da eben so kurz vorm Ziel noch abgefangen zu werden, das ist das, was wahrscheinlich, und dann unter diesen tragischen Umständen, was die Franzosen heute noch aufreibt.
Der Umstand, dass wir jetzt 40 Jahre danach immer noch über dieses Fußballspiel sprechen, das zeigt ja, dass es nicht nur einfach viele Besonderheiten und Neuheiten gab, sondern dass dieses Spiel eben auch ein ganz besonderes in der Sporthistorie ist. Wie, Herr Sonntag, nehmen die Franzosen das denn heute auf? Also seither haben sie 2 WM-Titel gewonnen, sind eigentlich sehr viel besser geworden als die deutsche Mannschaft. Und dieses Gefühl, die Deutschen, ach, ob wir die besiegen, das ist ja gar nicht mehr. Inzwischen. Wie hat sich denn jetzt der Blick dadurch auf dieses Spiel auch geändert?
Also die Fußballgeschichte ist ja geprägt von Wiederholungen. Wenn heute Deutschland gegen Frankreich treffen würde, beispielsweise während der WM in Katar, wäre es eben schon das x-te Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Und beide haben jede Menge Sterne auf ihrem Trikot. Das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen als 1982. Die Wiederholung, die dem sportlichen Kalender innewohnt, ist auch eine Relativisierung des Ganzen, eine Relativisierung des Tragischen, des Dramatischen, des Überzogenen. Aber 1982 war es eben eine ganz andere Atmosphäre. So viele Weltmeisterschaften hatte es davor gar nicht gegeben und so viele Möglichkeiten, sie zu gewinnen, natürlich auch nicht. Insofern denke ich, dass das heute natürlich unter ganz anderen Umständen stattfinden würde, selbst wenn es im Spiel eine Ungerechtigkeit gäbe, wie sie der Fußball immer wieder mal hervorzaubert. Aber wie gesagt, ich würde das viel harmloser einschätzen heute, als es 1982 noch war.
Und wie war es 1982? Also wir haben ja vorhin schon über den Antihelden gesprochen und aber auch die Wut nach dem Spiel, dass ausgerechnet noch dieser Torhüter, der Patrick Battiston diese schweren Verletzungen zufügt, dann auch noch der Held dieses Spiels wird.
Ja, also die Enttäuschung saß tief und natürlich brechen da alte Wunden auf. Da werden Feindbilder, die irgendwo abgespeichert sind, auch bei uns sind ja solche Feindbilder abgespeichert, die werden dann reaktiviert. Das kann schon vorkommen, dass man auch in seinen Äußerungen übers Ziel hinausschießt. Aber ich denke, dass eigentlich viel mehr als die Tatsache, dass es sich jetzt ausgerechnet um so einen deutschen Schurken handelte, vielmehr als diese Tatsache war wichtig die Auflehnung, die Empörung gegen den Fußballgott, wenn ich das mal so sagen darf. Diese Tatsache, dass sich ein solches Drama am Ende nicht für die Guten entscheidet, sondern für die Bösen. Und das kommt ja in der Regel in unseren Narrativen eigentlich ganz, ganz selten vor. Ne? In allen Hollywood-Filmen gewinnt am Ende dann doch noch die gute Seite und die sich Schurkentaten haben zukommen lassen, die werden bestraft. Und dieses Ausbleiben jeder Bestrafung hat etwas sehr Amoralisches. Und daran hat sich vor allem der Zorn und die Traurigkeit entzündet.
Und Herr Klemm, in Deutschland wurde es so wahrgenommen, ja, wir haben das Finale erreicht. Dort ging es dann 1-3 gegen Italien verloren. Aber das war natürlich erstmal der Blick, ja, wir haben es geschafft. Das war ja nicht der Blick, oh, wir hätten das eigentlich gar nicht verdient.
Genau, das war halt an einem Donnerstagabend, das heißt damals halt unter schwierigstmöglichen Umständen wurde das Spiel noch in den Zeitungen transportiert am Freitag. Aber am Samstag, wo dann die klassischen Nachdreher eben aus französischer Sicht schon sich so gegen Schumacher aufbauten, war es aus deutscher Sicht natürlich der Blick nach vorn, aufs Finale. Das heißt, das Halbfinale hat man dann aus deutscher Sicht gar nicht mehr großartig behandelt. Nur noch halt dieses tatsächlich tolle, dieses Spiel noch herumgerissen zu haben, wurde erwähnt. Und auch die Causa Schumacher kam zwar vor, aber eher nachrichtlich und wurde gar nicht mehr groß bewertet. Weil eben in der Tat der Blick sich dann auf Italien richtete und man halt das deutsche Publikum in den Zeitungen über den Gegner informieren wollte und dessen Verlauf durch das Turnier.
Wie hat sich denn im Laufe der Zeit der deutsche Blick verändert?
Es ist so, dass die deutsche Nationalmannschaft bei Europameisterschaften und vor allen Dingen auch bei Weltmeisterschaften immer sehr, sehr erfolgreich war und weit gekommen ist. Das war auch schon vor Sevilla so. Insofern ist Sevilla grundsätzlich auch ein ganz herausragendes Spiel innerhalb der deutschen Turniergeschichte, aber nicht das herausragendste. Das ist vielleicht dann schon doch Deutschland gegen Ungarn 1954 mit den ganzen sozialen Bedeutungen, gesellschaftlichen Bedeutungen, die dieses Spiel hatte. Vielleicht auch 66 mit der tapfer ertragenen Niederlage mit diesem Wembley-Tor. Dann haben wir noch 1970 in Mexiko dieses legendäre Halbfinale gegen Italien. Da hat Deutschland verloren, aber wurde auch als herausragender Verlierer gefeiert. Wir hatten 72 eine fantastische Europameisterschaftsmannschaft. Und dann kommt 82, ist also auch auf jeden Fall archiviert in dem Album der ganz, ganz großen Spiele, aber eben nicht an erster Stelle. Und das ist auch ein Unterschied zu Frankreich. Wir haben da ja auch die Tatsache, dass auch heute noch im Jahr 2021 dieses Spiel von der französischen Fachzeitschrift France Football zur Nummer 1 unter 50 Spielen gewählt wurde. Also von den 50 herausragendsten Spielen, die es gab, war das von der Redaktion bestimmt, von allen Redakteuren, die Nummer 1, die Nacht von Sevilla. Kein WM-Titelgewinn, sondern eine tragische Niederlage.
Ja, vielleicht sind es ja die tragischen Niederlagen, die sich viel stärker niederschlagen im kollektiven Gedächtnis. Vielleicht sind die Erinnerungen an die gemeinsame Traurigkeit weniger ephemer, weniger vergänglich als die Erinnerungen an sowieso zahlreiche gemeinsame Triumphe. Kann man ja mal Frage stellen.
Ja, die Frage ist sicherlich auch, wie eine Niederlage oder ein Triumph zustande gekommen ist. Also wenn wir jetzt in die neue Fußballgeschichte schauen, dann ist die 7:1 gegen Brasilien im Halbfinale 2014 sicherlich auch eins, was wir sehr in Erinnerung behalten, weil es so unglaublich war.
Ja, das war dann halt mit dem positiven Ausgang dann unglaublich. Gleichermaßen natürlich wird das auch im brasilianischen kollektiven Gedächtnis bleiben, ist es auch schon. 1-7 oder 7-1 ist halt schon ein Ausdruck für eine schlimme Niederlage in Brasilien. Also wenn man jemanden ärgern will, dann sagt man dem 7-1.
Ja. Und, ja, ist aber leichter verdaulich. Ja. Ist leichter verdaulich, kann man abhaken als ein Versagen an einem bestimmten Moment der großen Geschichte des brasilianischen Fußballs insgesamt eigentlich keinen Abbruch tut. Und es gibt keine Diskussion über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, es gibt keine Diskussion über Moral oder nicht, während in Sevilla die Moral und die Gerechtigkeit ganz oben stehen bei den Faktoren, die die Wahrnehmung beeinflussen.
Ja, definitiv. Es gab halt vor allen Dingen aus deutscher Sicht keine Sache, die man ihnen ankreiden könnte in negativer Hinsicht. Ganz im Gegenteil, sie haben sich nach dem 7-1 fantastisch verhalten und sind direkt in die Kabine verschwunden und haben möglicherweise auch in der zweiten Halbzeit nicht alles aus sich rausgeholt.
Aber kommen wir doch nochmal zu diesem Spiel und der Frage der Moral und der Amoral. Herr Sonntag oder auch Herr Klemm, wie geht es denn Patrick Battiston heute? Er gibt kaum noch Interviews.
Ja, ich kann dazu was sagen. Der Patrick Battiston gibt in der Tat keine Interviews mehr zum Thema. Wenn man ihn nach seiner auch tatsächlich herausragenden Karriere befragen möchte, ist er natürlich zu allem bereit, darüber auch zu erzählen, aber die Tatsache, dass er auf diese eine Szene reduziert wird, schmerzt ihn dann doch. Er ist immerhin auch Europameister 1984 geworden, Stammspieler gewesen. Ja, Patrick Battiston geht es, also er hat nach wie vor Spätfolgen von diesem Zusammenprall. Er hat depressive Verstimmungen, er hat Schwierigkeiten mit dem Sehen, er hat Kopfschmerzen hin und wieder, wenn das Wetter umschlägt, also das spürt er. Und vor allen Dingen hat er eine schwere Kieferoperation über sich ergehen lassen müssen und 6-mal wurde aufgrund von Zahnfleischproblemen wurden Vorderzähne ausgetauscht. Alles im Zusammenhang mit diesem Foul. Als ich Toni Schumacher damit konfrontiert habe, was er nicht wusste, war er völlig geschockt und auch wirklich ehrlich getroffen und hat sofort gesagt, also mit kleinlauter Stimme, dass ihm das furchtbar leid tut und dass er nie gedacht hätte, dass Battiston heute noch diese Spätfolgen hat. Ja, also insofern ist Battiston von diesem Spiel bis heute gezeichnet.
Der Patrick Battiston ist natürlich auch ein echter Gentleman. Also er hat eine beachtliche Fußballerkarriere gemacht. Er hat dann eine weitere Karriere gemacht an seinem Herzensklub bei den Girondins Bordeaux in der Jugendförderung. Und er hat sich in all den 40 Jahren nicht ein einziges Mal instrumentalisieren lassen in diesem Zusammenhang der Opferrolle von Sevilla. Also das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen, dass er immer eine beruhigende Wirkung ausüben wollte auf den erregten Volkszorn, auf die journalistische Übertreiberei des Ganzen. Er hat das als Unfall abgebucht und er wollte sich auf keinen Fall benutzen lassen, um irgendwelche Rachegelüste, sei es nur rhetorischer Art, zu bedienen. Also Hut ab vor seiner Zurückhaltung.
Ja, und er hat auch betont, dass er kein Märtyrer ist und sich nicht als Märtyrer sieht in dieser ganzen Angelegenheit. Und er hat immer wieder das unterstützt, das, was Albrecht Sonntag gerade gesagt hat. Er hat sich nicht instrumentalisieren lassen, insofern, als dass er auch viele Buchangebote, eben gerade auch über die 57. Minute zu schreiben oder zu reden oder ganz ausführlich das darzustellen, hat er immer widerstanden. Genauso wie auch, es gab tatsächlich auch mal eine Anfrage für eine Serie über sein Leben und eben auch über dieses tragische Schicksal seines Lebens, hat er auch abgelehnt. Und er hat halt versucht, in Frankreich auch recht schnell, als er gemerkt hat, das nimmt eine Wendung, die ist unschön und die ist ungesund, hat er sich tatsächlich in einer Nachrichtensendung, einer Hauptnachrichtensendung geäußert, dass jetzt doch bitte mal diese antideutschen Ressentiments ein Ende haben sollen. Das hat mit Fußball nichts zu tun und das ist auch nicht das, was von diesem Spiel übrig bleiben soll. Also das muss man ihm auch sehr hoch anrechnen.
Und umgekehrt hätte sich natürlich Toni Schumacher mal erkundigen können, wie es ihm geht in all den Jahren. Herr Sonntag, wie wird denn Toni Schumacher heute in Frankreich gesehen?
Ja, also der Name des Spielers ist den jüngeren Generationen nicht unbedingt geläufig. Wenn Sie an Fußball interessiert sind, dann kommen Sie daran natürlich nicht vorbei. Aber 1982, in den folgenden Jahren, war der Name Schumacher schon ein symbolischer Name für das Böse im Fußballspieler sozusagen. Ja, dass all das, was man nicht tun sollte, das war darin vereinigt. Und das wurde auch überzeichnet in zahlreichen Medienberichten, das wurde überzeichnet in anderen Bearbeitungen dieses Traumas. Es gibt in Frankreich Theaterstücke, Comicstrips, Autobiografien, die sich um die Wirkung dieses Spiels auf den Autor beziehen. Es gibt eine ganze populärkulturelle Bearbeitung dieses Spiels und in keinem dieser Werke fällt natürlich der Name Schumacher. Insofern trägt er da eine schwere Last, kann man sagen, im kollektiven Gedächtnis. Aber wie gesagt, sowas nützt sich natürlich auch ab über die Zeit. Und wenn er jetzt in der Dokumentation, die in Canal Plus im Oktober ausgestrahlt werden wird, sich als reuiger Sinder zeigt, wird das auch sein langfristiges Image durchaus verändern.
Also anlässlich des 40-jährigen Jubiläums dieser Nacht von Sevilla gibt es eine Dokumentation von dem französischen Sender Canal Plus. Herr Klemm, was denken Sie, wird dann diesen Blick, diesen französischen Blick und den deutsch-französischen Blick auf dieses Spiel ändern?
Interessanterweise, ich war dabei, als die Franzosen das gedreht haben. Ich habe als Dolmetscher ein bisschen ausgeholfen. Interessanterweise ist es so, dass der Filmemacher Hervé Mathieu im Vorgespräch tatsächlich von einer, ja, möglicherweise noch geprägten Sicht des Spiels ausging und tatsächlich den Eindruck hatte, der Toni Schumacher würde ihm an seinen Leib gehen in irgendeiner Art und Weise, wenn eine Frage vielleicht nicht so richtig nett ist. Also das heißt, er hatte tatsächlich, also man kann das nicht anders sagen, er hatte tatsächlich nicht nur Respekt, sondern auch tatsächlich körperlich Angst vor dem Toni Schumacher. Aber als dann das Gespräch tatsächlich den Verlauf nahm, den ich auch erwartet hatte, dass nämlich Toni Schumacher sich auch dort sehr reuig darstellt und eben auch tatsächlich bereut, was er getan hat, öffentlich, ne, vor der Kamera und dann demnächst auch ausgestrahlt im französischen Fernsehen, dann war das schon eine interessante Sache. Man muss aber noch hinzufügen, dass auch Toni Schumacher Langzeitfolgen von diesem Spiel davongetragen hat. Direkt im Anschluss gab es Morddrohungen und das eben aus deutscher Sicht, nicht von französischen Drohern. Dazu wurde angedroht, dass seine Kinder entführt werden sollten. Und Schumacher hat immer schon mit Depressionen zu tun gehabt und er hat im Gespräch mit mir auch eingeräumt, dass das 1982 auch der Fall war. In seinem Buch Anpfiff ist immer davon die Rede, dass es erst 1986 so richtig losging, als er im Finale gepatzt hatte. Aber es war auch schon 1982 so, weil er monatelang nicht richtig seine Leistung abrufen konnte, immer in so einem Kokon, wie er sich ausgedrückt hatte, gefangen war. Und diese Dämonen hatten bei ihm die Gestalt der grauen Wölfe, die er versucht hat einzufangen und zu verjagen. Und das ist erst so im Herbst 82 dann passiert, dass er dann wieder klar blicken konnte und für sich den Eindruck hatte, dieser Stachel, der in ihm noch sitzt, den habe er jetzt irgendwie rausziehen können.
Ja, also ich möchte auch dem Stefan Klemm ein großes Kompliment machen, die Idee gehabt zu haben, die Protagonisten dieses Dramas 40 Jahre danach zu befragen, mit ihnen auf das Sofa zu sitzen und das Spiel nochmal anzuschauen. Das halte ich für eine sehr gute Distanz. Ja, die waren in ihren 20ern, die sind jetzt in ihren 60ern, die haben nichts mehr zu beweisen, die haben einen luziden, kritischen Blick auf ihre eigene Karriere, auch manchmal mit Humor, die haben einen erstaunlichen Sinn fürs Detail und sie können ganz frei drüber reden und mir scheint, ich habe mich sehr beschäftigt mit den Kommemorationen dieses Spiels zum 20. und zum 30. Jahrestag 2012 und 2002 beispielsweise und mir scheint, dass sich das verbessert hat. Ja? Die Qualität der Erinnerung ist gestiegen mit den Jahren, die dazwischen liegen. Ist ein erstaunlicher Befund, aber erscheint mir durchaus angemessen nach der Lektüre von Stefans Buch.
Ja, Lebenserfahrung spielt da sicher auch eine Rolle. Manche sind dann ja auch Trainer geworden und können das Ganze auch nochmal auf eine ganz andere Ebene heben und ihr Erlebnis nochmal so ein bisschen reflektieren. Tatsächlich beim Anblick der Szenen spürte man förmlich die Gänsehaut auf den Armen der Befragten und eine große Lust auch weiterzuschauen und nochmal zu sehen, wie ging denn diese Szene weiter. Das hat mich auch sehr erstaunt und natürlich löste sich die Zunge mit jeder Szene. Nochmal Erinnerungen kamen auf und wurden dann schön auch erzählt.
Der 8. Juli 1982, die Nacht von Sevilla, ein deutsch-französisches Fußballdrama. Nochmal die Schlussfrage an beide. Was bleibt denn jetzt heute? Was hat diese Nacht vor 40 Jahren heute noch für eine Bedeutung?
Ja, sie hat auf jeden Fall die Bedeutung, dass wenn beide Mannschaften aufeinandertreffen, immer jenes Spiel hervorgezaubert wird und nochmal daran erinnert wird. Für Toni Schumacher hat es die konkrete Folge, dass wenn Deutschland und Frankreich nochmal aufeinandertreffen, er auch selber sagt, man kann die Uhr danach stellen, wann die Leute mich anrufen und danach fragen. Es hat auch vor allen Dingen den Aspekt, dass wir heute uns erinnern an eine deutsche Mannschaft, die damals die absolute Weltspitze war und Frankreich etwas kleiner da auf den Riesen aufblickte und ein Gebirge von herausragenden Spielern, aber auch Geschichte vor sich sah, wenn man gegen Deutschland spielte. Und heute ist das fast schon umgekehrt. Das ist halt dann auch eine interessante Ironie der Geschichte.
Also unabhängig von den deutsch-französischen Konditionen würde ich das Spiel sogar aus der binationalen Perspektive herauslösen und sagen, es ist ein Meilenstein in der Fußballgeschichte. Es ist ein Spiel, von dem auch Michel Platini gesagt hat, dass es absolut jede mögliche Emotion, die in einem Fußballstadion entstehen kann, in einem Spiel zusammengepackt hat. Es ist ein Spiel, in dem der Fußball gezeigt hat, warum er die Sportart Nummer 1 in der Welt ist, weil er ungerecht sein kann und oft ist, weil er ein Auf und Ab der Gefühle ermöglicht, die in anderen Sportarten sehr schwierig zu erzielen sind, weil er Momente auf den Bildschirm zaubert, die in ganz schwierigen Bedingungen unter andalusischer Hitze einen fantastischen körperlichen Einsatz aller Beteiligten darstellen, weil er in Erinnerung ruft, dass auch vor 40 Jahren schon wirklich ganz exzellenter Fußball gespielt wurde. Also da kommt sehr, sehr viel zusammen, das diesem Spiel eine Ausnahmestellung garantiert und zu Recht meiner Meinung nach.
Ja, vielen herzlichen Dank. Albrecht Sonntag, Professor für Europastudien an der SK École de Management in Angers und Soziologe und ein ausgewiesener Kenner nicht nur dieses Fußballspiels, sondern auch generell der soziologischen Auswirkungen des Fußballs. Und Stefan Klemm, Sportredakteur beim Kölner Stadtanzeiger und Autor des Buches Die Nacht von Sevilla 82. Ganz herzlichen Dank.
Danke gleichfalls.
Danke ebenfalls aus Frankreich. Merci.